Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag genannt. In Europa passt das besser. Da ist das Wetter so ähnlich wie das Thema. Grau, regnerisch, feucht, kalt. Die Menschen gehen heute zu den Gräbern, pflegen sie für den Winter, stellen Kerzen auf, denken an die verstorbenen Bekannten, Freunde. Ja, kommenden Sonntag, das Gegenteil, erster Advent, es bricht was auf. Das neue Kirchenjahr beginnt ganz bewusst dort am ersten Advent. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor, auf die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Was bedeutet das Kirchenjahr? Was haben wir denn in den letzten 12 Monaten so in Gottesdiensten und in Andachten durchlebt? Der Religionsunterricht und der biblische Unterricht bei vielen von uns liegt ja schon einige Zeit zurück. Und deshalb ein kurzer Rückblick oder eine kleine Unterrichtseinheit. Also das Kirchenjahr, dieser Begriff ist erstmals im Mittelalter 1585 vom lutherischen Pastor Pomarius belegt worden. Davor hat es eine lange Entwicklung gegeben, über viele Jahrhunderte, aus dem Sonnenjahr, den Mondphasen, heidnischen Impulsen, den jüdischen Festen und dann durch die christliche Tradition mit der Sieben-Tage-Woche, Weihnachten und Ostern. Und so hat sich das langsam entwickelt. Die Reformatoren dann haben geprüft, also Luther und Zwingli, wie denn das alles zusammenpasst mit der christlichen Tradition und haben die Vorgaben der damaligen Kirche, das war in der Hauptsache die katholische Kirche, und haben am Wort Gottes das dann verglichen, haben Marienfeste, Heiligenfeste, Apostel- und Herrenfeste rausgenommen und sofern sie nicht biblisch belegbar waren und haben damit das Kirchenjahr eingefasst. Und so entwickelte sich das bis heute und ist bis heute die Grundlage für die Gemeinden, das Kirchenjahr zu leben. Es beginnt am ersten Advent, also der Weihnachtskreis, die Adventszeit, hat dann den Osterkreis und geht dann in die lange Trinitatiszeit über. Der Weihnachtskreis, wie gesagt schon, beginnt mit dem ersten Advent und wir warten auf das Kommen Christi. Weihnachten, Jesus ist geboren und dann schließt dieser Zyklus ab mit Epiphanias, also dem 6. Januar. Jesus Christus ist erschienen zum Heil der ganzen Welt. Ich glaube, der 6. Januar ist verkehrt, aber der Epiphanias-Tag. Der Osterkreis wiederum, der beginnt mit der Passionszeit. Jesus Christus leidet und stirbt für uns am Kreuz. Dann Ostern, Jesus ist auferstanden. Himmelfahrt, Jesus Christus kehrt zurück auf diese Erde. Kehrt zurück zu Gott, seinem Vater und herrscht mit ihm. Und Pfingsten, Gottes Geist erfüllt die Menschen. Und dann kommen wir in diese Trinitatiszeit. Wir bekennen den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Diese Zeit ist so eine festlose Zeit, also Weihnachten, Ostern ist vorbei, aber da werden Erntedankfest gefeiert, Reformationsfest, der Buß- und Bettag. Also Menschen machen Fehler, sind aber nicht darauf festgelegt. Ein Neuanfang ist möglich. Und dann ist eben Ende mit dem Ewigkeitssonntag und dann beginnt dieser Jahreskreis wieder von vorne. Und wir stehen am heutigen Sonntag an diesem Ewigkeitssonntag mit Blick auf unser eigenes Vergehen. Vergehen heißt, dass wir aus dieser Welt scheiden werden, mit Blick auf die Verstorbenen in unserem Umfeld, aber vielmehr auch der Fokus auf unsere Zukunft, die Ewigkeit. Ein kleiner Rückblick auf die in unserem Kirchenjahr verstorbenen Gemeindeglieder. Heinz Wittke, Irene Pritzen, Angela Mannschatz, Britta Traut und Gisela Minnemann. Wir denken aber auch an Freunde und Bekannte, die uns in diesem Jahr verlassen haben. Lasst uns eine kurze Zeit der Stille halten. Ich schließe dann mit einem Gebet. Gott, du bist die Ewigkeit, du bist da in dieser und in jener Zeit. Wir sind die Endlichkeit. Wir suchen dich in unserer Zeit. Wir gehen durch unsere Tage, wir tragen unsere Lasten. Heute bringen wir vor dich die, die wir gehen lassen mussten. Wir lesen und sagen ihre Namen. In unseren Träumen sehen wir ihre Gesichter. Im Schmerz sind sie da. In guten Erinnerungen begleiten sie uns. Manches ist offen geblieben. Mancher Riss wird bleiben. Nicht alles heilt die Zeit. Hilf uns, das zu ertragen. Schon verklingt mancher Streit, mancher Kreis schließt sich. Durch Tränen hindurch sehen wir auch auf viel Gutes. Müde sind wir noch, aber langsam richten wir uns auf. Wir legen unsere Toten in deine Hand und an dein Herz. Lass sie bei dir die Geborgenheit finden, die es hier nicht gibt. Erhalte all das Gute, das unsere Toten uns gegeben haben. Lass es wirken unter uns, dass wir es miteinander teilen. Lass uns erkennen, wofür wir dankbar sein können. Lass uns wachsen und reifen, auf dass wir weise werden, dass wir einsehen, wer wir sind, wo unsere Grenze liegt, dass wir erkennen, wofür wir da sind, was unsere Zeit erfüllt, dass wir spüren, wie du uns begleitest, Schritt für Schritt. So bitten wir dich für uns selbst und alle Menschen, besonders für die, die als Nächste von uns gehen. Sei uns Schutz und Ziel, Hafen und Meer, Wurzel und Weite. Lass unsere Zeit in deiner Ewigkeit geborgen sein. Amen. Ja, zu diesem Ewigkeitssonntag wurde ein Predigttext vorgegeben, Psalm 126. Ein sehr kurzer Psalm, ganz anders, man denkt eigentlich, der ist rausgelöst, da fehlt was. Und ja, es ist spannend, es ist nicht ganz einfach für mich, aber ich wage mich dran. Lasst uns mal hören, den Psalm 126. Es ist ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Das ist der ganze 126. Psalm. Ja, liebe Gemeinde, in diesem Lied werden Bilder aus längst vergangenen Tagen uns ins Gedächtnis gerufen. Das Volk Israel, es ist im Exil in Babylon, hofft auf eine neue Perspektive. Diese Exilerfahrung in Babylon muss ein Albtraum gewesen sein. So viel ist schon mal sicher. Wir werden sein wie die Träumenden, heißt es da. Was wir als Hoffnungswort hören, war für die Beter des Psalms aber dann irgendwann passiert. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie Träumende. So steht es im hebräischen Urtext. Ein Traum, fast so schön wahr zu sein. Jerusalem, die Stadt auf dem Berge, wurde wieder neu aufgebaut. Man durfte nach den Berichten von Esra und von Nehemia wieder von dem eigenen Land träumen. Von reifen Oliven, von Brot und Wein. Aber es sind nicht nur diese Bilder aus der Vergangenheit, über die wir am Ewigkeitssonntag nachdenken. Welche Bilder oder Träume haben wir über unsere Zukunft? In einer Zeit, in der es ja nach menschlichem Ermessen gar keine Zukunft mehr zu geben scheint. Wir leben in einer Zeit, in der wir nahezu täglich eine Augen um Auge, Zahn um Zahn, ein Säbelrasseln geliefert bekommen. Ob nun in der Ukraine, im Machtkampf mit Russland, USA und Europa oder in anderen Ländern, immer scheint es um Macht, Gier und Tod zu gehen. In Europa scheint nur noch ein Funke zu fehlen und dann stehen wir vor einem erneuten Weltkrieg. In Israel und Gaza ist die Situation nicht viel besser. Bei allen Bemühungen um Feuerpausen, Geiselbefreiung oder humanitäre Hilfen. Auch wir können vielleicht davon träumen, irgendwann einmal wieder Frieden in Europa und in der Ukraine zu erleben. Oder einmal wieder die alltäglichen, ganz normalen Handlungen und Handelsgeschäfte zwischen israelischen Arabern, Juden und Palästinensern staunend zu beobachten. Der Psalm 126 spricht von Lachen, von Freude, wenn nicht aufgehört werden kann, davon zu reden, wie es ist, wenn Frieden auf Erden einkehrt. Wir können nur beten mit Gottes Hilfe. Dann können wir vielleicht einmal berichten, der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Mit Tränen sehen und mit Freuden ernten. Nicht nur damals oder heute in der Ukraine oder im Nahen Osten, sondern auch bei uns, die wir mitten im Leben stehen, und vom Tod umgeben sind. Das klingt in mir. Ich höre daraus auch Dankbarkeit. Vielleicht deswegen, weil uns bewusst wird, wie reich wir gesegnet sind, trotz aller Widrigkeiten. Eigenartig. Von diesem Psalm kann man eigentlich gar nicht so recht sagen, ob er ein fröhlicher oder trauriger Psalm ist. Er zeichnet Bilder voller Schönheit und gleichzeitig Schmerz, voller Tanz und gleichzeitig Tränen, voller Klage und Jubel. Er zeichnet das Bild einer kargen, trockenen Landschaft und gleichzeitig die Vision einer reichen Ernte. Er verleiht der Sehnsucht eine Sprache und blendet dabei die harte Realität nicht aus. Und genau diese Mischung, diese Ambivalenz ist es, der diesem Psalm seine ganz eigene Stimme und seine ganz eigene Stimmung verleiht. Er drückt damit etwas aus, das viele Menschen durchleben, nachdem sie von jemand Abschied genommen haben oder Abschied nehmen mussten. Sie spüren eine Trauer und gleichzeitig eine Dankbarkeit für vieles, das war. Sie sind erleichtert, weil jemand von seiner Krankheit oder seinen Schmerzen erlöst wurde. Aber dann meldet sich wieder die Einsamkeit und Leere. Manchmal trauert man auch um verpasste Chancen, wünscht sich vielleicht gar, man hätte sie da und dort anders entschieden, sich anders verhalten. Und manchmal ist man auch auf den anderen wie wütend, weil er nicht mehr da ist und weil man sich mit allem alleingelassen fühlt. Und manchmal versucht man nach vorne zu schauen und dann holt einen die Vergangenheit wieder ein. Doch zurück zum Psalm. Entstanden ist dieses Lied, dieses Stück Poesie, auf dem Hintergrund der schon genannten Exilerfahrung. Die Israeliten mussten ihre Heimat verlassen und wurden nach Babylon verschleppt, lebten dort in der Fremde, fühlten sich wie abgeschnitten von ihrem bisherigen guten Leben. Was ihnen bleibt, sind Erinnerungen an vergangene Zeiten und die Sehnsucht nach einem Neuanfang. Und tatsächlich, nach einer schwierigen und schweren Phase, tut sich eine neue Möglichkeit auf. Die Israeliten erfahren einen Moment der Befreiung. Sie brechen auf und kehren zurück in ihre alte Heimat. Als der Herr unser Schicksal wandte und uns freiließ, da waren wir wie die Träumenden. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Stimme voll von Jubel. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Mit dieser Aufbruchstimmung beginnt unser Psalm. Es ist ein Anfang, der wie Happy End klingt. Aber schon im nächsten Satz ist alles anders und dieser Jubel und diese Euphorie sind verflogen, abgelöst durch ein Flehen und durch die drängende Bitte, wende doch Herr unser Schicksal. Das ist nicht unbedingt logisch, aber so ist das Leben. Es verläuft nicht linear. Und nach dem Jubel über die Befreiung macht sich die normale Ernüchterung breit. Die Rückkehr in ihr eigenes Land, in ihr früheres Leben, verläuft nicht ohne Hindernisse und nicht ohne Rückschläge. Dabei hatten die Israeliten doch gemeint, das Ärgste hinter sich zu haben. Jetzt realisieren sie, dass mit der Rückkehr gewisse Schwierigkeiten erst recht anfangen. Und so kommt nach dieser Anfangseuphorie und der Aufbruchsstimmung eine Durststrecke. Das ist hart. Und doch gibt es kein Zurück. Es gibt nur ein Vorwärts. So beschwerlich der Weg auch sein mag. Aber was sie begleitet, ist ein Bild der Hoffnung. Das Bild, wie sich die karge Wüste in eine blühende Landschaft verwandelt. Sie sagen zu Gott, wenn du den Bächen im Südland Wasser gibst, dann beginnt die Wüste zu blühen. Verwandle doch auch uns und schenke uns Leben aus deiner Kraft. Was da formuliert und ausgedrückt wird, ist erst eine Bitte, ein Wunsch, eine Sehnsucht. Es ist noch nicht die Veränderung selbst. Aber diese Bitte ist der erste Widerstand, diesem Status quo zu brechen, ihn nicht als unveränderliche Realität zu akzeptieren. Diese Bitte ist so etwas wie der erste Schritt. Und der zweite zeigt sich in dem Bild vom Säen und Ernten. Wer sät, hofft, dass etwas Neues entsteht. Da beginnt etwas zu wachsen. Auch wenn das nicht sofort passiert. Auch wenn dies Zeit braucht und Geduld. Häufig und nicht zuletzt auch Geduld mit uns selbst. Und doch, wer sät, verliert die Zukunft nicht aus den Augen, sondern der bleibt dran. Der beteiligt sich an diesem Neuen. Der leistet dazu seinen Beitrag. Im Bewusstsein, dass es diesen Beitrag braucht. Im Bewusstsein aber auch, dass das Entscheidende letztlich Geschenk ist und Geschenk bleibt. Mit diesen Bildern macht der Psalm deutlich, diese Ambivalenz, diese ganz eigene Mischung aus Jubel und Klage, aus Schönheit und Schmerz, diese gehört zu unserem Leben. Und sie ist gleichzeitig Ausdruck unseres Glaubens. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein sagte einmal, an einen Gott glauben heißt, sehen, dass es mit den Tatsachen der Welt noch nicht abgetan ist. Einen solchen Glauben haben wir bitter nötig und das nicht nur in Momenten der Trauer. Sondern einen solchen Glauben haben wir erst recht nötig, wenn vieles, was auf dieser Welt gegenwärtig passiert, uns nicht jubeln und tanzen lässt. Wir brauchen einen Glauben, der sich weigert, daran zu glauben, dass die Tränen, die im Moment an so vielen Orten vergossen werden, nicht das letzte Wort haben. Übrigens, das Bild vom Säen und Ernten greift später auch Jesus auf, und zwar, wenn er vom eigenen Sterben und Tod spricht. Er sagt, das Samenkorn muss zuerst in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Mit anderen Worten, das Leben geht zwar nicht einfach immer so weiter, da ist der Tod. Und doch ist da eine Kraft am Werk, die stärker ist als der Tod. Mögen wir diese grenzenlose lebensspendende Kraft immer wieder spüren, die uns dann einmal in die Ewigkeit bringt, unsere Zukunft.
Der Herr segne dich, er heile deine Wunden und stärke deinen Glauben. Gott mache deine Seele heil, gebe Hoffnung und tröste dich. Gott geleite dich auf deinem Weg ins Leben, in diese Woche, in das neue Jahr und zum ewigen Leben. So segne dich der gütige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, heute, morgen und in Ewigkeit. Amen.